Guten Morgen. Guten Morgen hier im Gottesdienstraum und draußen ihr an den Geräten. Ich begrüße euch zu unserer letzten Predigt aus der Reihe biblische Personen im Ostergeschehen. Heute kommen wir zum Finale. Bisher hatten wir den Johannes Markus, der als junger Mann bei der Verhaftung Jesu aus dem Garten Gethsemane floh. Pontius Pilatus, der verantwortlich war für die Verurteilung Jesu, obwohl er seine Hände in Unschuld wusch. Simon von Kyrene, der Jesu Kreuz auf dem Weg zur Hinrichtung trug. Den römischen Hauptmann, der am Kreuz steht, Zeuge der Hinrichtung ist und erkennt, dass hier wirklich Gottes Sohn stirbt. Und den Josef von Arimathea, der durch die Bereitstellung seiner Grabstelle dafür sorgt, dass Jesus eine ordentliche Bestattung ermöglicht wurde. Und wird es da denn nicht langsam Zeit, unseren Blick auf die eigentliche Hauptperson zu richten? Gerade an dem Tag der Auferstehung, an dem Sieg, an dem Tag, an dem der Sieg Jesu über Sünde und Tod ersichtlich wird. Ja und nein. Ja, weil es die ganze Zeit um Jesus geht. Und nein, weil wir heute Morgen eine andere Person intensiv anschauen werden. Aber keine Angst. Wir werden feststellen, dass wir durch diese Person bei Jesus und uns selbst landen werden. Und das ist gerade auch an Ostern ganz arg wichtig, weil wir dadurch Ostern begreifen und ergreifen können. Ich möchte so kurz noch mal darauf eingehen, in was für einer Zeit Ostern damals passiert ist. Die Juden hatten damals natürlich noch nicht das Neue Testament, sondern das Alte Testament. Und der letzte Prophet aus dem Alten Testament ist der Prophet Micha. Und Micha lebte 600 Jahre vor Christi Geburt, so grob 700 bis 600 in diesem Zeitraum. Und seither hat es kein offenbarendes Reden Gottes mehr gegeben. Alles wartete auf den Messias, auf den Retter. Und dann wurde dieses Land geknechtet von den Römern. Die waren unter Besatzung. Und alle haben gestöhnt darunter und wollten, dass eine Befreiung passiert. Alle haben immer wieder geschaut, wo bleibt der Messias, der uns aus dieser misslichen Lage retten kann. Und bevor wir uns der Auferstehung widmen heute Morgen, möchte ich eine kurze Rückblende machen und habe euch dazu ein Bild mitgebracht. Da seht ihr die Gerichtsverhandlung. Wir sind bei dieser Gerichtsverhandlung vor Pontius Pilatus. Und ich möchte dazu die Verse aus dem Lukas 23 lesen. Jesus wurde vom Hohen Rat vor Pilatus gebracht. Der schickte ihn dann zu Herodes, weil er gehört hatte, Jesu hat zuerst mal in Galiläa gewirkt. Dann war der Pontius Pilatus erstmal froh und hat gesagt, oh, der Herodes ist da zuständig, soll der sich mal drum kümmern. Und Herodes konnte nichts an Jesus finden, was ihn berechtigt hätte, irgendwas zu tun, und hat ihn dann wieder zu Pilatus geschickt. Und was dann passiert, lesen wir ab den Versen 13 im Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte: Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe in ihm keinen der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn ja nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor: Weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter: Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesu sollte gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Und diese Szene ist in diesem Bild festgehalten. In der Mitte Pilatus, der doch eigentlich Jesus freigeben will, links davon Jesus und rechts Barabbas aus der Sicht des Betrachters. Jesus. Jesus, der sich als Menschensohn und Gottes Sohn bezeichnete, der kam, um Gott, den Vater, den Menschen zu offenbaren, den Menschen zu zeigen, wie Gott ist, der Menschen heilte, Blinden ihr Augenlicht gab, taube Ohren wieder hörend machte, der Frauen auf revolutionäre Art in Liebe, Achtung und Wertschätzung begegnete, der Sünder zur Umkehr rief, manchmal ganz leise, ohne auch nur ein Wort zu sagen, nur mit seiner Gegenwart. Jesus, der Gottes Liebe unter den Menschen sichtbar werden ließ, der einzigartig in einfachen Gleichnissen mit grandioser Tiefe über das Reich Gottes lehrte. Jesus, der gekommen war, genau dieses Reich in diese Welt zu bringen. Jesus, der beim Einzug in Jerusalem mit Hosianna-Rufen begrüßt worden ist, bring Rettung, hilf uns. Jesus, an dem keine Schuld gefunden werden konnte. Und rechts von steht der Barabbas. Wer war dieser Barabbas? Sein Name Barabbas setzt sich aus zwei Worten zusammen. Bar, das Wort für Sohn, und Abbas, das Wort für Vater. Sohn des Vaters, der Sohn eines Menschen. Und was vielleicht für uns noch viel verwirrender ist, es gibt alte Schriften, in denen er sogar als Jesus Barabbas bezeichnet wird. Jesus steht für Jeschua und ist uns vielleicht oft mehr vertraut über den Namen Josua und er bedeutet Rettung. Weswegen war Barabbas nochmal im Gefängnis? Barabbas war in einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen und hatte einen Mord begangen. Also war er doch völlig zu Recht im Gefängnis und sein Vergehen nach der damaligen Rechtsprechung auch der Todesstrafe würdig. Wie ich so gesagt habe, damals war römische Herrschaft, sie war nicht frei, sie waren unter Fremdherrschaft. Barabbas gehörte wohl zu denjenigen, die sich mit der Herrschaft der Römer nicht arrangieren wollten, die das für falsch gefunden haben und der Wege gesucht hatte, diese Herrschaft zu beseitigen, sein Volk vor dieser Fremdherrschaft zu retten, der sich dagegen auflehnte und dagegen kämpfte für ein freies Israel mit seinen Mitteln und seinen Fähigkeiten, nach seinem Willen. Und er hatte ein Ziel vor Augen. Er wollte Israel vor oder vielleicht sogar noch besser ausgedrückt aus der römischen Fremdherrschaft retten. Und da sehen wir, diese zwei Männer, die stehen auch für zwei ganz unterschiedliche Systeme. Jesus für das Reich Gottes. Und das Volk hat eigentlich diesen Messias auch erwartet. Aber das Volk hatte ganz genaue Vorstellungen, dass der Messias als mächtiger König kommen soll, der sie aus dieser Herrschaft der Römer auch befreien soll. Und auf der anderen Seite Barabbas, der es nicht mehr aushalten konnte, der kämpfen wollte, der sein Recht in seine Hand genommen hat. Und diese beiden standen zur Wahl, Jesus und Barabbas. Und das Volk entschied sich für Barabbas. Oh, wie ich als Kind wütend war. Ich sag's euch. Dieser Verbrecher kommt frei und unschuldige Jesus wird gekreuzigt. Das hat in mir gekocht. Aber wisst ihr, diesem Barabbas, dem wurden die Ketten dann frei abgenommen und er wurde weggeschickt, er konnte gehen. Und sein Platz blieb dann leer. Und wir können an keiner Stelle in den Evangelien lesen, ob er sich auch umgedreht hat und irgendwas noch zu Jesus gesagt hat. Nichts. Wir erfahren auch nicht, ob er an der Kreuzigung Jesu dabei war, zugeschaut hat oder nicht. Wir erfahren in der Bibel nichts mehr über ihn. So wie er von diesem Gerichtsblatt, von dieser Plattform abtritt und in der Menge der Menschen vor Pilatus untertaucht, verschwindet er auch aus der Bibel. Aber eins wissen wir ganz sicher. Barabbas ist der einzige Mensch, der wirklich weiß, dass Jesus für ihn gestorben ist. Der wirklich weiß, hey, ich war schuldig. Und ich wusste, was meine Strafe sein wird, wenn sie mich kriegen. Und sie haben sich für den anderen entschieden und ich bin frei. Es mag andere Menschen gegeben haben, die für einen anderen eingetreten sind und gestorben sind, aber Barabbas ist der einzige Mensch, der wirklich weiß, Jesus starb für mich. Wie mag es Jesus an dieser Stelle vor dem Gericht vor Pontius Pilatus ergangen sein? Hatte er wirklich Hoffnung, nochmal freizukommen? Ich persönlich glaube, dass er da seinen größten inneren Kampf schon hinter sich hatte. Im Garten Gethsemane vor seiner Gefangenschaft hatte er mit Gott, dem Vater, gerungen und darum gebeten, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen mag. Am Ende seines Gebetes stand aber ein großes Aber. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er hatte sich darauf vorbereitet und er hatte eingewilligt, diesen Weg zu gehen. Jesus wusste, dieser Barabbas, dieser Sohn des Vaters kann nur gerettet werden, wenn ich für ihn wie ein Verbrecher behandelt werde. Denn nur dann wird Gott, der Vater, auch Barabbas wie Jesus behandeln können, ihn erretten können. Barabbas hingegen hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, wie ihm geschah. Er kommt frei, weil sich die Menschen für ihn entschieden haben. Aber ist das wirklich die ganze Wahrheit? Oder ist es nur das Offensichtliche in diesem ganzen Geschehen? Ist es nicht so, dass die Liebe des himmlischen Vaters ihm diese neue Freiheit ermöglicht? Weil Gott, der Vater, aus Liebe zu den Menschen seinen eigenen Sohn opfert? Wie oft haben wir diese Stelle aus dem Johannesevangelium schon gehört? Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Aus Johannes 3, Vers 16. Deswegen, nur weil Gott selbst diese Entscheidung getroffen hat, wegen dieser Grundsatzentscheidung konnte Barabbas den Gerichtsplatz als freier Mann verlassen. Wie wütend war ich als Kind, dass dieser Barabbas freikommt und Jesus als Unschuldiger sterben muss. Der Barabbas war doch ein böser Mann. Aber Gott liebt ihn. Nicht das, was er getan hat. Aber Gott liebt ihn als Person. Und es ist für Gott, den Vater, nicht erheblich, nicht wichtig, nicht Voraussetzung, ob Barabbas diese Liebe wertschätzt und erwidert. Gott liebt, weil Gott diese Agape-Liebe hat, diese göttliche Liebe, die Liebe, die uneigennützig da ist und die nicht auf Gegenliebe, die nicht auf Erwiderung angewiesen ist, die ein Ja zu dieser Person hat, zu diesem Menschen, die das Beste für diesen Menschen möchte, auch auf die Gefahr hin, dass Barabbas nie dieses tiefe Geschenk der Freiheit und Liebe von Gott her überhaupt wahrnimmt oder gar annimmt. Liebt er ihn, gibt seinen Sohn für ihn. So groß ist Gottes Liebe an dieser Stelle. Aber wisst ihr, Barabbas steht hier, nicht nur für sich als Barabbas. Er ist quasi ein Platzhalter für mich, für dich, für jeden Einzelnen von uns. Weil auch wir sind diejenigen Menschen, die so oft versuchen, uns Selbstrettung zu erarbeiten, zu erdienen. Die so oft versuchen, aus eigener Kraft Gutes zu tun, um vor Gott bestehen zu können. Aber das schaffen wir nicht. Das können wir nicht. Wir können einzig und allein vor Gott bestehen, weil Gott sagt, ich liebe dich. Und ich möchte, dass du frei wirst, dass du lebst und ewiges Leben hast, Leben in Fülle. Wie viele Menschen sind so auf der Suche und wollen etwas vom Leben haben? Und Gott gibt nicht nur etwas vom Leben, sondern das Leben in Fülle. Und wir lesen in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und da kommen wir zu Ostern, zum Tag der Auferstehung. Wisst ihr, in der Bibel steht in Römer 5, der Sünde Sold ist der Tod. Neudeutsch würde man sagen, wenn du sündigst, ist die Folge und Konsequenz, dass du sterben musst. Und Jesus starb. Das haben wir an Karfreitag von Heinz gehört. Er starb am Kreuz ein Verbrechertod. Aber da sind wir nicht stehen geblieben. Ostern ist, wenn wir begreifen, dass wir Sünder sind und Jesus für uns sterben musste, damit wir vor Gott frei werden können. Und dann können wir auch die Auferstehung in seiner ganzen Fülle erfassen und feiern. Es kann nur eine Auferstehung geben, wenn zuvor auch der Tod eingetreten ist. Und deshalb gehören Karfreitag und Ostersonntag zusammen. Wir wissen nicht, wie Barabbas mit seiner neuen Freiheit umgegangen ist. Es gibt Filme, Bücher, alles Fiktion, Fantasie und Spekulation. Aber was so wichtig ist, ist, wie gehe ich mit Gottes Angebot der Freiheit für mich um? Wie gehe ich da damit um, dass er für mich und meine Schuld und Sünde starb? Und dann auferstand. Wisst ihr, warum Jesus auferstehen konnte? Der Sünde Sold ist der Tod. Also wenn Sünde da ist, ist Tod die Folge. Aber an Jesus war keine Sünde. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und wenn ihr mal vergleicht die Auferstehung von Lazarus, als Jesus ihn erweckte, und Jesu Auferstehung, das sind Dimensionen. Bei Lazarus musste mühsam der Stein weggerollt werden. Bei Jesus war so viel Power da, dass die Wachen umgefallen sind, der Stein weggerollt war. Lazarus musste herausgerufen werden und kam noch ganz eingewickelt in seine Leichentücher raus. Der musste erstmal ausgewickelt werden. Bei Jesus, hey, da war so Power, da war Licht im Grab. Da war sein Leichentuch ordentlich zusammengelegt auf der Grabstelle. Und er war dann sichtbar. Als die Maria morgens kam, hat sie ihn für den Gärtner gehalten. Und erst als er sie angesprochen hat, hat sie erkannt, wow, das ist Jesus. Da war so eine gewaltige Kraft, da war Erdbeben, als dieser Stein weggerollt worden ist. Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass selbst Tote mit auferweckt worden sind und gesehen worden sind. Das war ein erschütterndes Erlebnis. So viel Kraft. So viel Power. Diese Auferstehungskraft, das ist das, wo Gottes Leben, seine Dimension von Leben so sichtbar wird. Und wenn ich diesen Tod Jesu für mich in Anspruch nehme, habe ich auch Anteil an diesem Ostern. Dann feiern wir dieses Fest der Auferstehung, weil Jesus trotz seiner Unschuld verurteilt wurde und am Kreuz starb. Er begraben wurde, aber der Tod ihn nicht halten konnte, weil Gott stärker ist. Er ist auferstanden und sein Grab ist leer. Und es beinhaltet für jeden Einzelnen von uns, dass wir dieses Geschenk der Gnade annehmen können und uns mit Gott versöhnen lassen können, das ewige Leben erhalten. Das ist Ostern. Wenn Jesus in mir lebt, dann hat dieses Grab, dieses leere Grab eine Auswirkung auf mein Leben. Wird Jesu Tod und Auferstehung bedeutend für mich? Da finde ich eine Antwort auf Gottes große Liebe, die er mir erzeigt hat. Und es erfordert von mir keine Perfektion, sondern so schuldig, wie ich bin, in meinen Fesseln gefangen, wie der Barabbas, darf ich das annehmen und Jesus löst meine Ketten der Schuld. Es braucht keine Perfektion, kein Verdienen meinerseits. Nur diese Ehrlichkeit, ich bin schuldig und komme zu dem, der mich von meiner Schuld befreien kann. Und jedes Mal, wenn ich hinfalle, wenn ich wieder zurückgehe zu meinem alten System, Reni, du musst den Laden schmeißen, Reni, du musst es zusammenhalten, du musst gucken, dass es allen gut geht. Jedes Mal, wenn ich da reinfalle, darf ich wieder neu kommen und sagen, stimmt nicht, das kann nur Jesus. Ich bitte um Vergebung und es ist Vergebung da und ich darf wieder freigehen. Ich muss nicht da drunter bleiben, unter diesem System, das der Barabbas auch versinnbildlicht. Ich darf frei sein von Schuld. Ich darf Leben in Fülle haben, egal wie die Umstände sind. Und manchmal kämpfe ich darum und sage, Herr, es tut mir gerade, ich schaffe es nicht, positiv zu bleiben. Und manchmal möchte ich schier verzweifeln und denken, wo bist du gerade? Aber ich will an dir, ich will ehrlich mit dir sein, mir fehlst du da gerade. Und diese Zeiten gibt es und trotzdem ist er da. Und gibt dann immer wieder Kraft durchzukommen, auch durch schwere Zeiten. Als Jesus auferstanden ist, ist er nicht König von Jerusalem geworden und hat die Römer aus dem Land geschmissen, weil das nicht sein Weg ist. Es gilt, sich auf diesen Weg des Reiches Gottes einzulassen. Aber heute Morgen haben wir immer wieder die Möglichkeit zu sagen, ja, der Herr ist auferstanden. Nichts in dieser Welt konnte ihn aufhalten. Er ist größer. Und ich darf kommen und Teil davon sein. Und in diesem Sinne rufe ich euch jetzt nochmal zu und erwarte eine tolle Antwort. Der Herr ist auferstanden. Amen. Weil Jesus Jesus ist. Gott mit euch und ein gesegnetes Osterfest.